Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Rechtsanwalt Steffen Pasner von den ET-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, Steffen, so, trotz langer Tradition, dass ich immer mit aktuellen Themen anfange, jetzt
heute
darfst du
fange
mal
ich
ran.
Mal an. Ja. Genau, also wir hatten ja berichtet, dass der Mindestlohn steigt. Jetzt ist es in Sack und Tüten. Das Bundeskabinett hat am 29. Oktober 2025 die fünfte Mindestlohnanpassungsverordnung auf den Weg gebracht. Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro und ein Jahr später, am 1. Januar 2027, dann auf 14,60 Euro. Das heißt, wir nähern uns mit großen Schritten den viel umwobenen 15 Euro. Ja, dann habe ich eine Erinnerung mitgebracht. Das Jahr neigt sich dem Ende und damit gibt es für viele Betriebe wieder Post von der Soka Bau. Die Soka Bau möchte gerne wissen, ob der Betrieb ein Baubetrieb ist und schickt dazu Fragebögen in die Welt. Die sind ganz besonders konzipiert und man möchte fast den Eindruck haben, egal was man da reinschreibt als Antwort, es kommt am Ende immer Baubetrieb raus, mit der Folge, dass man dann verklagt wird. Verklagen. Das heißt, das ist auch ein Hinweis darauf, die Soka Bau und auch die Urlaubskasse des Baugewerbes ist keine Behörde. Das sind gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien, die zivilrechtlich organisiert sind. Deswegen müssen die auch die Mitarbeiter verklagen und können nicht einfach einen Bescheid erlassen. Aber sie geben sich so den Anschein. Und der erste Reflex eines ordentlichen Steuerberaters, eines rechtstreuen Bürgers ist, das ist eine Behörde, das muss ich beantworten. Nein, es ist nicht so, man kann unhöflich sein und diese Anfragen ignorieren oder auch höflich sein. Dann aber sollte man nicht diesen Fragebogen ausfüllen, sondern mit eigenen Worten vielleicht mitteilen, warum man keinen Baubetrieb unterhält.
Sag mal, Steffen, kennst du einen Rechtsanwalt, der sich mit der Soka Bau auskennt und da vielleicht auch schon eine ganze Menge Prozesserfahrung hat mit denen?
Ich kenne einige, aber ich mache das auch schon seit über 20 Jahren. Deswegen habe ich ja auch diese Erinnerung jetzt in die Welt gebracht.
Danke. Dann ein Hinweis von mir, BMF-Schreiben vom 28. Oktober. Da geht es um die unentgeltliche Übertragung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsmissbrauch. Das kann man machen, das kann aber auch steuerliche Konsequenzen haben. Der BFH hatte dazu schon mal ein Urteil abgesetzt und jetzt hat sich eben das BMF damit auch beschäftigt. Es geht vor allem darum, schaffe ich es, wenn ich dann eben Wirtschaftsgüter, in dem Fall im Betrieb, Teilbetriebe eines Gewerbebetriebs unter Vorbehaltsmissbrauch auf den Nießbrauchnehmer übertrage, das Ganze steuerneutral, vor allem nach § 6 Absatz 3 Einkommensteuergesetz hinzubekommen. Das ist die Frage. Es kann sein, dass es nicht klappt. Und wie gesagt, wer sich damit mal irgendwie diese Konstellation hat, sollte sich dann das BMF-Schreiben angucken. Da wird die Situation ganz gut beschrieben, wann was passiert. Ja, und dann haben wir auch schon noch ein zweites Memo von dir, Steffen.
Genau, ich wurde gerade in letzter Zeit wieder konfrontiert mit einigen Vorurteilen. Mandanten riefen mich an und sagt, ja, mein Arbeitnehmer möchte sich gerne von mir trennen, ich möchte mich von ihm trennen, wir wollen uns gar nicht streiten. Aber das Problem ist, wenn wir uns trennen, kriegt er eine Sperrzeit von der Bundesagentur. Grundsätzlich ist das auch so, wer sein Arbeitsverhältnis ohne Grund beendet, der wird dafür sanktioniert. Aber es gibt auch eine anerkannte Gründe für dafür ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Und diese Gründe sind in fachlichen Weisungen der Bundesagentur zusammengefasst, die uns vorliegen. Das heißt, für Auflösungs- und Abwicklungsvereinbarungen, die nicht zu einer Sperrzeit führen, haben wir die nötigen Informationen und können Mandanten dazu auch beraten und ihnen solche Vereinbarungen dann entwerfen, vorformulieren, die dann eben nicht zu einer Sperrzeit führt. Die einfachste Variante ist natürlich immer noch die, man geht zur Bundesagentur und erkundigt sich da, unter welchen Umständen man dort sanktioniert wird oder nicht. Also die helfen einem auch wirklich gern.
Ja, dann kurz noch ein Hinweis von meiner Seite bei Umwandlung. Da kriegen wir immer mal wieder Fragen, wie denn das so funktioniert. Und ich habe jetzt mal einen Fall rausgesucht, der ganz besonders schizophren ist. Rechtlich entstehen Gesellschaften erst, wenn sie im Handelsregister eingetragen sind. Da sehen wir mal eine GmbH, ne? Wenn die im Handelsregister eingetragen ist. Davor gibt es zwar noch irgendwelche Vorgründungsgesellschaften und dergleichen, aber die echte rechtliche Existenz ist damit Eintragung. Bei Umwandlung ist es dann häufig so, dass sich die umwandelnden natürlichen Personen dahinter wünschen, dass doch schon auf diese jetzt erst gegründeten Gesellschaften vielleicht schon ausgegliedert wird, verschmolzen wird und dergleichen. Und natürlich, weil es dann auch handelsrechtlich und steuerlich möglich ist, möglichst rückwirkend. Und da ist dann die Frage, die immer wieder auftaucht, kann denn das sein, dass ich rückwirkend auf eine Gesellschaft, die im Rückwirkungszeitpunkt noch gar nicht existiert hat, rechtlich, dass ich auf die zum Beispiel verschmelze? Und die Antwort aus steuerlicher Sicht, und da kommt es dann meistens drauf an, ist ja, das ist in vielen Fällen tatsächlich möglich. Also von daher, ein rückwirkender Umwandel auf eine noch nicht existente Gesellschaft kann man grundsätzlich durchführen, sollte natürlich geprüft werden. Und wer das Ganze nicht glaubt, selbst die Finanzverwaltung sagt das so, das findet sich in Randziffer 02.11 im Umwandlungssteuererlass von 2025. Dann habe ich nochmal zwei umsatzsteuerliche Themen mitgebracht. Das BMF hat am 24.10. zwei Schreiben rausgebracht. Einmal zur Umsatzsteuerbefreiung für unmittelbar geleistete Schul- und Bildungszwecke. Das ist ja schon lange schwelendes Thema, wie Schul- und Bildungszwecke umsatzsteuerlich zu behandeln sind. Oft geht es darum, was habe ich denn da für Leistungen? Können die umsatzsteuerfrei sein? Sind die in der Zwischenzeit aufgrund EuGH und BFH-Rechtsprechung denn umsatzsteuerpflichtig? Brauche ich irgendwelche Bescheinigungen dafür? Ja, nein. Das hat jetzt also das BMF in dem Schreiben vom 24.10. dann umfassend aufgearbeitet, auch mit der aktuellen Rechtsprechung. Aus meiner Sicht besonders bemerkenswert ist, dass ich noch relativ lange Übergangsfristen habe. Meistens bis zum 31.12.2027 kann ich mich in vielen Fällen noch an die alte Rechtsauffassung des BMF beziehungsweise Behandlung dann auch noch, ja, kann ich das eben noch so vornehmen, die entsprechenden umsatzsteuerlichen Einschätzungen. Das Ganze wird dann auch noch flankiert von einem Informationsblatt des BMF, auch vom 24.10., dem es um die Bildungsleistung nach Paragraph 4 Nummer 22 Buchstabe A Umsatzsteuergesetz geht, sodass jetzt hoffentlich die Sache erstmal rund ist. Natürlich müssen wir uns das alles angucken, ob das BMF-Schreiben noch irgendwelche Lücken hat. Aber erstmal sieht es soweit gut aus, dass das Thema jetzt auch vom BMF aufgearbeitet ist. Ganz kurzer Hinweis noch zum einem BMF-Schreiben vom 21. Oktober. Es sind jetzt schon die Vervielfältiger für die Bewertungsstichtage ab dem 01.01.2026 herausgegeben worden. Ich nenne das immer so die Sterbetabellen, weil man anhand dieser Tabellen dann auch immer ganz gut sieht, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch im Leben. Natürlich dann eben mit den Vervielfältigern dahinter. Darum geht es ja in diesen Schreiben. Ich habe mir das mal angeguckt, einfach nur mal so als Fun Fact. Wie ist denn das für jetzt neugeborene männliche beziehungsweise weibliche Kinder? Was haben die denn für eine Lebenserwartung? Wie hat sie sich denn so in den letzten 10 Jahren entwickelt? Und da muss man sagen, ganz besonders nach oben geschossen sind die nicht. Also vor ungefähr 10 Jahren war es schon bei den männlichen Neugeborenen bei 78 und ein paar zerquetschten. Es ist jetzt im Jahre 2026 immer noch bei 78 und ein paar zerquetschten. Und genauso ist es bei den weiblichen Neugeborenen. Da waren wir bei 83 Jahren und sind jetzt bei 83,19 Jahren. Also eine größere Lebenserwartung in den letzten 10 Jahren haben wir nicht hinbekommen. Ja, und dann zum Abschluss noch einmal zum aktuellen Gesetzgebungsverfahren hinsichtlich des Steueränderungsgesetzes 2025. Wir hatten schon darüber berichtet, dass zu dem ursprünglichen Entwurf sich der Bundesrat geäußert hat. Und der Bundesrat hatte ja gesagt, ach, das ist ja so eine große Belastung für die Bundesländer, finden wir alles nicht so toll. Jetzt hat die Bundesregierung darauf geantwortet und hat gesagt, naja, liebe Leute, so ist das nun mal. Na, bei vielen Steuerarten müssen wir uns alle das Leid teilen und ihr eben halt auch. Und bitte kommt uns jetzt nicht mit dem Argument aus dem Investitionsboostergesetz, wo wir als Bund eine ganze Menge von den Steuern übernommen haben. Davon wollen wir jetzt nichts mehr hören. Wir müssen also aufteilen. Aber so für Einzelpunkte hat die Bundesregierung schon angedeutet, da könnte man dem Bundesrat entgegenkommen. Es wird also hier noch Änderungen geben. Es bedarf noch der Einigung. Wir haben es jetzt zum Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts Anfang November. Es ist nicht mehr viel Zeit bis Ende des Jahres, um all das umzusetzen. Also da können wir nur die Daumen drücken, dass man das dann im parlamentarischen Verfahren noch hinbekommt.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, wie immer, genau. Und damit kommen wir zu den aktuellen Urteilen der Woche. Und ich habe eins mitgebracht, einen Beschluss vom BfH. Da geht es noch einmal um die Abgrenzung von Einzweckgutscheinen zu den sogenannten Mehrzweckgutscheinen. Diese Systematik kam ja vor ein paar Jahren auf, dass man Gutscheine danach unterscheidet. Kernelement des Einzweckgutscheins ist, dass ich weiß, den kann ich in Deutschland einlösen. Und dass der Gutschein nur für eine bestimmte Art von umsatzsteuerlicher Behandlung zur Verfügung steht. Also dass klar ist, jetzt zu 19% oder zu 7% kann ich die nur einlösen. Also Beispiel, wenn ich in meinem lokalen Buchladen einen Gutschein kaufe, dann weiß ich, ich kann die nur für Bücher und damit für 7% Umsatzsteuer dann nutzen. Bei Mehrzweckgutschein, da ist es unklar, zu welchem Umsatzsteuersatz ich denn diesen Gutschein später mal einlösen kann, ne? Ob ich das für ein Buch nehme von 7% oder ob ich damit irgendwelche Altreifen zu 19% kaufen kann. Damit ist das da unklar. Auf diese Abgrenzung kommt es natürlich an, wann habe ich dann die entsprechende Umsatzsteuer abzuführen und in welcher Höhe. Das lag jetzt diesem BfH-Beschluss dann auch zugrunde. Es gab eine Vorgeschichte zu dem Ganzen, der 11. Senat des BfH. Achtung, der wird ja abgeschafft zum Ende des Jahres, dieser Senat. Der hatte diesen Fall schon mal an den EuGH gegeben. Der EuGH hatte hier auch zu der Abgrenzung dann entsprechend beigetragen. Und jetzt gab es praktisch das Schlussurteil in diesem Fall. Also wer sich mit Gutscheinen zu beschäftigen hat, der sollte sich dann diese Entscheidung nochmal genau angucken. Das ist der BfH-Beschluss vom 25. Juni 2025 zum Aktenzeichen Römisch 11 R14 aus 24. So, und jetzt hast du uns noch zwei spannende Sachen mitgebracht,
Ja, nochmal
Stefan.
zum Gutschein. Gutschein für Altreifen hätte ich auch gern.
Ja.
Okay.
Kriegst du.
Sehr schön. Bundesarbeitsgericht hat was entschieden. Und zwar ging es um einen grenzüberschreitenden Sachverhalt. Arbeitgeber sitzt in den USA, Arbeitnehmer sitzt hier ausschließlich und arbeitet auch ausschließlich in Deutschland. Vereinbart hatten die Parteien die Geltung US-amerikanischen Rechts, und zwar konkret des Bundesstaates Illinois. Dieses Recht sieht nicht vor, dass ein Arbeitnehmer gegen seinen Arbeitgeber Anspruch auf Erteilung eines qualifizierten Arbeitszeugnisses hat. Nun wollte der Arbeitnehmer aber dennoch eins haben und hat geklagt. Und wie ich ja schon eingeführt habe, das ging dann bis zum Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat diesem Antrag stattgegeben und mit der Begründung, dass der Paragraph 109 der Gewerbeordnung, der eben einem Arbeitnehmer einen solchen Anspruch verschafft, in eine international zwingende Norm sei oder ist und eben nicht durch die Wahl eines anderen Rechtsstatuts abgewählt werden kann. Also der Arbeitnehmer hat dennoch einen Anspruch, auch wenn er sonst US-amerikanisches Recht vereinbart hat. Das war die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 18.06.2025, Aktenzeichen 2 AZR 96 aus 24. Ja, und dann noch ein arbeitsrechtliches Urteil des hessischen LAGs. Das hat einen Sachverhalt zu entscheiden gehabt, der sich um Geschäftsgeheimnisse dreht. Wir hatten ja darüber berichtet, dass zum 1. April 2025 der neue Paragraph 273 AZPO in Kraft getreten ist. Der gibt einem die Möglichkeit, auf Antrag Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen zu lassen und den Zugang zu diesen Informationen zu beschränken, die weit über das hinausgehen, was Geschäftsgeheimnisstreitsachen bislang umfassten. Hier ging es um einen Arbeitnehmer einer Bank. Die Bank vermutete, dass er verbotenerweise Insiderhandel betreibt und hat dies mit einem Programm, mit einem Computerprogramm versucht zu überprüfen. und wollte aus naheliegenden Gründen natürlich nicht in dem Verfahren offenbaren, wie dieses Programm funktioniert, und hat eben beantragt, Informationen zu diesem Programm zu sperren oder geheim zu halten. Dem ist das LAG nicht gefolgt und hat gesagt, eine Funktionsweise oder die Funktionsweise eines Programms ist nur dann eine geheimhaltungsbedürftige Information, wenn sich aus der Beschreibung für fachkundige Personen die Möglichkeit ergibt, diese nachzubilden. Das war im konkreten Fall wohl nicht vorgetragen worden, so dass der Schutz des 273a ZBO hier nicht zum Tragen kam. Ja, das war die Entscheidung des hessischen LAG vom 13. Oktober 2025 zum Aktenzeichen 18 TA 699 aus 25.
Ja, und dann darf ich zum Abschluss jetzt auch noch ein Urteil präsentieren, wieder vom BFH. Es ging grundsätzlich um die doppelte Haushaltsführung. Hier war es so, dass der Ehemann eine Wohnung mietete und für diese auch bezahlte, obwohl die Ehefrau in dieser wohnte und ja, die dann eben entsprechend nutzte. Die Ehefrau hat dann in ihrer Zusammenveranlagung mit ihrem Ehegatten, dann aber für ihren Bereich diese Mietaufwendung geltend gemacht und gesagt, naja, gut, ne, hat ja hier mein Ehegatte getragen, ist ja praktisch so ein Drittaufwand, den ich für bezogen auf meine Aufwendung dann auch steuerlich geltend machen kann. Da hat der BFH gesagt, nein, das ist nicht möglich. Ehegatten im ganz normalen Güterstand der Zugewinngemeinschaft schmeißen nicht ihr ganzes Vermögen zusammen, schmeißen nicht ihre Einkünfte zusammen und schmeißen auch nicht ihre Aufwendung zusammen. Jeder Ehegatte bei einer Zugewinngemeinschaft ist ein eigenes Individuum, hat sein eigenes Vermögen, auf das der andere auch nicht zugreifen darf, hat seine eigenen Einkünfte und hat seine eigenen Aufwendungen. Und somit muss ich auch in dem Fall als Ehefrau meine eigenen Mietaufwendungen gehabt haben, wenn ich die geltend machen möchte. Die hatte die Ehefrau nicht, trotz der Zusammenveranlagung. Die hatte eben der Ehemann und diese Zahlungen des Ehemanns können der Ehefrau nicht zugerechnet werden, sodass die Ehefrau entsprechend die Mietaufwendung nicht einkünftemindernd bei sich geltend machen konnte. Also muss man hier entsprechend dann auf den Mietvertrag achten, dass dann möglichst dann im Zweifel beide genannt werden oder eben derjenige, der darin wohnt und dass der, der darin wohnt, dann auch die Zahlungen leistet. Das ist das BFH-Urteil vom 9. September 2025, Aktenzeichen römisch 6 R 16 aus 23. Und damit sind wir für die Woche wieder durch.
Sehr
Vielen Dank, dass
schön.
du dabei warst, Steffen. War
Na
wieder sehr
klar.
interessant.
Dann bis zur nächsten Woche.
Und dann bis zur nächsten Woche. Dankeschön. Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.